du sagst, du bist ein Arschloch. Statt,
hör das zu. Stimmt nicht. Bei den Kunden habe ich gesagt, sie sind ein Arschloch. Mit freundlichen Grüßen.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavritsch.
Folge 146.
Misunderstandings.
Hallo zusammen und Scheiße. Hi und herzlich willkommen zu einer hochenergetischen und super konzentrierten Folge.
Ich weiß nicht, wir haben das irgendwie falsch geplant. Glaubst du nicht auch? Ja. Ich habe das unterschätzt, was jetzt gerade mit uns los ist. Wir waren diese Woche auf Tour, in drei Städten, volle Hallen, viele Menschen getroffen, viel Aufregung gehabt, es lief super. Und ich habe gedacht, hey, das ist ja dann spitze an dem Freitag, wenn wir zurückkommen von der Tour, können wir die neue Podcast-Folge aufnehmen.
Ausschlafen, was Gutes essen, den Kopf freikriegen und dann schön eine neue Folge aufnehmen, ja.
Und jetzt möchte ich euch davon erzählen, was das mit meinem Kopf macht. Ich finde es total spannend.
Ja.
Ich kann keinen einzigen klaren Gedanken fassen. Es geht momentan nicht. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe irgendwie versucht, überhaupt mal Nachrichten zu lesen. Keine Chance. Dann habe ich gedacht, okay, ich fange ein bisschen einfacher an und gucke mir irgendein dummes YouTube-Video an. Ich konnte keine 2 Minuten mir ein Video anschauen, musste dann sofort gleichzeitig an meinem Handy sein,
ja,
noch 1000 andere Dinge nebenher machen, weil ich so unkonzentriert bin und ich kenne das so gar nicht von mir, also in dieser extremen Form.
Ich merke auch, während ich dir gerade zuhöre, wie du das beschreibst, dass meine Blinzelfrequenz höher ist als je war. Fast bei jeder Silbe blinzel ich, auch bei meinen eigenen gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind morgens losgefahren, hatten lange Autofahrten, dann sind wir halt aufgetreten und haben aber schon vor dem Auftritt viele Menschen kennengelernt, dann war der Auftritt selbst und nach dem Auftritt haben wir mit ganz vielen aus der Community noch Gespräche gehabt, Fotos gemacht, Bücher signiert und wir hatten volle Tage, also wir sind immer morgens sehr früh aufgestanden und das ging dann bis Mitternacht. Das 3 Tage hintereinander und ich habe das komplett unterschätzt, was das mit mir macht, auch mit diesem Hormonhaushalt. Also man ist ja dann 3 Tage komplett high. Ich war 3 Tage richtig wach.
Ja.
Aber nicht, weil ich irgendwas konsumiert habe. Ganz im Gegenteil, ich habe einfach nur Wasser, Walnüsse, also super gesund. Aber ich glaube, das ist so ähnlich wie auf Drogen sein. Man ist so voller Endorphine und Adrenalin und es ist alles so aufregend. Dann hat der NDR uns auch noch gefilmt.
Das war in Hamburg, genau. Gleich zur Premiere war der NDR mit dabei, hat vor der Show mit uns noch so ein Interview gemacht und dann die Show mitgefilmt.
Ja, und uns die ganze Zeit dabei begleitet auch vorab. Das war total spannend.
Und herausgefordert. Der Kolja, der die Interviews mit uns gemacht hat, der hat die ganze Zeit diese Frage, die sich stellt, was ist denn jetzt Couple Off? Ist das ein Comedy-Podcast, wie wir es auch aufs Cover schreiben, der manipulative Comedy-Podcast? Aber jetzt habt ihr doch auch kürzlich so zum Beispiel über das Thema Krankheit in der letzten Folge gesprochen. Das sind ja auch ernste Sachen. Was ist es denn nun? Und unsere Antworten, er hat halt uns zugehört und dabei mit seinem Gesicht ganz stark so eine herausfordernde Mimik. So ein, ist das, habt ihr das wirklich so? Also wie genau denn jetzt so?
Weil er sehr perfektionistisch ist, ja, und er hat sich wahnsinnig viel Mühe für unser Porträt gegeben.
Ja.
Und das haben wir gemerkt. Aber wir waren halt auch zeitgleich sehr unsicher, weil es war unsere Premiere und wir hatten vorher keine Testshow.
Ja.
Und es hieß, okay, wir müssen jetzt gucken, wird das alles funktionieren in Hamburg?
Weil wir uns natürlich auch, also so viel möchte ich noch erzählen. Es kommen ja noch weitere Shows, deswegen werden wir jetzt nicht spoilern, was da inhaltlich passiert und ob es funktioniert hat und wie es war. Aber so viel möchte ich sagen. Wir haben uns ja eine Show gebaut, ein Konzept gebaut, indem wir viel Freiheit und Spontanität haben und die Geschichten, die wir erzählen, frisch erzählen und nicht auswendig gelernt immer dasselbe machen. Also auch das hat dazu beigetragen, dass wir jetzt 3 Abende hintereinander immer diese, wie machen wir es heute? Und wie geben wir uns jetzt gegenseitig den Ball? Diese Sachen, genau wie in den Podcast-Folgen, dass wir das gemacht haben.
Ja, und die Städte waren so unterschiedlich.
Ja.
Das war total spannend, das zu sehen. Also meine Überraschung war Leipzig.
Ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass Leipzig so der Hammer ist. Das sind so tolle Leute gewesen. Wir hatten einen grandiosen Abend in Leipzig, haben Tränen gelacht. Ja. Es war total familiär. Hamburg war auch toll, Berlin war auch toll.
Aber immer auf eine komplett unterschiedliche Weise. Ein ganz anderes Gefühl im Saal, was wir denn jetzt eigentlich, also wie wir mit euch in diesem Raum interagieren. Jedes Mal komplett anders.
Ich hätte das gar nicht gedacht, dass sich das so unterscheiden würde. Von, ja. Also, dass die Städte so anders sind.
Ich weiß nicht mal, ob man es auf die Städte beziehen kann, weil es kamen ja dann auch aus anderen Städten, aus der Umgebung teilweise noch viel weiter weg, die Leute. Aber ja, vielleicht hat es was mit den jeweiligen Kulturen in den Städten auch zu tun.
Ja. Ja. Und heute war dann der erste freie Tag und mein Hormonhaushalt, wie kann man das sagen, ist einfach zusammengebrochen.
Es hat wirklich viel mit Hormonen zu tun. Also wenn ihr das jetzt erstmal so versteht als nur die Stresshormone oder so, das Erste, was man mit Hormonen assoziiert, es hat ganz viel auch mit einem Wohlgefühl dann zu tun, ne? Wenn diese Begegnungen stattfinden, wenn man sich so freut, Gesichter zu bekommen zu den Stimmen, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt, die ja auch heute wieder in der Folge drin sein werden, die Menschen dazu zu treffen und zu erkennen. Das könnt ihr euch ja vorstellen, was das plötzlich für so ein, ach, du bist das, so ein kleines Glücksgefühl jedes Mal auslöst.
Das war so extrem intensiv. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es alles so intensiv wird. Also wie viele Menschen da sind, wer alles kommt, wie die Stimmung im Raum ist, dann auch, was es mit den einzelnen Leuten zum Teil gemacht hat. Wir haben ja dann nach den Shows haben wir auch noch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Mhm. Und es hat auch viel Energie gespendet.
Ja.
Aber heute saß ich da und habe gedacht, wow, ich bin leer. Ich habe so viel gefühlt und habe ich gedacht, fühlt sich das so mit Drogen an? Ist es dann genau das, dass du so auf einmal so wahnsinnig viel fühlst?
Erzählt uns, schickt uns Sprachnachrichten, ja, genau. Und gleicht das ab mit euren Drogenerfahrungen.
Erzählt mir von euren Rauscherlebnissen, weil ich habe ein unfassbares Rauscherlebnis gehabt und ich vergleiche das gerade mit Drogen, weil ich bin süchtig geworden.
Ja?
Ja, schon. Ich habe so viel Energie gehabt dadurch, heute nicht. Das kommt wieder.
Was ich daran so besonders schön und poetisch finde, dir zuzuhören, wenn du das beschreibst, ist, ich sehe mich vor 10 Jahren in etwa, nachdem ich Schauspiel studiert habe und in diesem Beruf gearbeitet habe und dann die ersten Stücke da waren, die man nicht nur 10-mal spielt, sondern vielleicht sogar ein paar 100-mal. Und du wirklich diese großen Unterschiede hast und jedes Mal ein anderes Raumgefühl, anderes Gefühl mit dem Publikum. Und du lernst dabei die ganze Zeit Eigenwahrnehmung, wie du dich auf der Bühne fühlst beim Performen, mit Fremdwahrnehmung, jeden Abend was anderes und was kriegst du für Feedback, in Einklang zu bringen. Das höre ich die ganze Zeit, wenn du darüber erzählst, bei dir raus.
Ich weiß.
Und denk mir, ja, das kenne ich, das war ich damals. Und das, also so richtig in Ruhe kriegst du das erst nach so ein paar 100 Sachen. Das war jetzt deine dritte Show.
Und Leute, das ist so schön. Der Matthias kriegt es ja mit, wenn ich dann so hinter der Bühne, wir haben auch immer so eine kurze Pause. Wenn ich dann irgendwie in der Pause denke, okay, ist alles okay, wird es irgendwie gut laufen, ist es irgendwie, ich halt so dieses Unsichere, was man dann noch hat, weil ich einfach noch kein Profi in der Sache bin. Ich mache das ja neu. Das ist für mich alles Neuland. Und du gehst so toll mit mir um. Du bringst mir die Ruhe rein, du sagst mir, was ich besonders gut mache, gar nicht irgendwie mich weiter verunsichern und dann funktioniert das total gut.
Ja, ich gehe mit dir so um, wie ich mir wünschen würde, dass man damals mit mir umgegangen wäre.
Ja.
Also ich versuch's zumindest.
Und ich finde es so witzig, weil es diesmal ein Rollentausch ist. Eine Zeit lang war es wirklich anders zwischen uns, als wir damals die Agentur gegründet haben.
Ja.
Habe ich Matthias ins kalte Wasser geworfen. Und ich musste immer auch ein bisschen grinsen und lachen, wenn er völlig verzweifelt da saß und überhaupt nicht mehr weiterkam.
Ja.
Und ich mir gedacht habe, genau das habe ich auch durchgemacht.
Oh, bei dir klingt Sadismus durch. Ja. Bei mir, ich habe so dieses, oh, ich behandle dich mal so, wie ich es mir wünschen würde, wie man mit mir. Und du so, aha, genau so, genau, leide mal.
Ja.
Gibt dann doch Unterschiede zwischen uns beiden.
Aber ich finde es komplett irre, weil ihr müsst euch ja vorstellen, vorher war mein Job relativ viel am Schreibtisch. Mhm. Ich habe konzipiert. Klar, ich war auf Shootings, am Set und so. Das hatte ich auch immer wieder.
Ja.
Aber du musst dich nicht körperlich darauf vorbereiten.
Mhm.
Und Bühnenarbeit hat einfach eine ganz andere Vorbereitung.
Ja.
Ich habe richtig gemerkt, das habe ich total vernachlässigt.
Ja.
Weil ich jetzt im Nachgang erst merke, wie es ist, wenn mein Kopf so rattert von diesen vielen Eindrücken, diesen vielen Begegnungen, dass man das vorab vielleicht auch besser abfedern könnte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich finde das spannend, alles.
Falls es euch nicht interessiert, wir hören jetzt mit diesem Thema auf und gehen in die weiteren Themen dieser Folge heute, weil ihr uns wahnsinnig geholfen habt. für heute. Ihr habt super Nachrichten zum Thema Misunderstandings geschickt, aber auch schon fürs Intro einen tollen Shit-Move der Woche.
Der Shit-Move
der Woche.
Hallo, mein Shit-Move der Woche, und ich habe mich auch sehr missverstanden gefühlt, war eine Person aus meiner Familie, da hat der Mann sich jetzt getrennt und ihr geht's nicht so gut. Und sie hat mir dann gesagt, dass sie Angst hat, dass sie so verrückt wird wie ich nach meiner Scheidung. Ich habe nach meiner Scheidung eine Angststörung entwickelt und ich fand es absolut nicht schön, dass sie das so gesagt hat. Aber für mich, und das hat sie, glaube ich, nicht verstanden, war das eins der wichtigsten Sachen, dass ich mich hinsetze, dass ich reflektiere, dass ich in Therapie gehe und gucke, warum habe ich denn so viele Ängste? Und das hat mir echt so ein bisschen ein ganz neues Leben gegeben. Das hat sie falsch verstanden und trotzdem fand ich es wahnsinnig gemein von ihr, dass sie sowas sagt.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich komme durch diesen Shit-Move der Woche schon aufs Fazit der heutigen Folge. Ich habe doch in einer der letzten Folgen erst, als wir direkt mit Beginn des Themas aufs Fazit zu sprechen gekommen sind, habe ich noch gesagt, es wird jetzt immer früher. Nächstens kommt es direkt im Intro. Heute ist es soweit.
Wie ihr merkt, wir machen das nicht wie bei diesen YouTube-Videos, dass wir erstmal 30 Minuten immer wieder das Gleiche wiederholen, um dann den finalen Satz zu sagen, sondern wir kommen gleich zu Anfang damit.
Genau,
an.
Damit ihr direkt nach dem Intro ausschalten könnt. Vielleicht. Pass auf, was ich meine ist, hier ist unterschiedliches Vorwissen bei diesem Shit-Move.
Ja.
Was sie beschreibt, was sie an tollem, positivem für sich gewinnen konnte aus der Therapie, fehlt offensichtlich der anderen Person, die das gesagt hat. Die kennt das nicht, was gemeint ist, und geht von einem völlig anderen Vorwissen aus, von einem Bild, das sie sich gemacht hat. Und dieses Bild klingt dann wie eine Beleidigung. Ich habe Angst, dass ich so verrückt werde wie du.
Nein, sowas zu sagen, dass ich so verrückt werde wie du.
Ja.
Wenn ich eine Person sowas sagen hören würde, ich könnte die überhaupt gar nicht ernst nehmen. Ich wüsste sofort, ah, okay, da sind wir. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber da wüsste ich sofort, da sind wir nicht auf einer Wellenlänge.
Das Problem ist halt, so wie sie es beschreibt, es ist ja eine Person aus der Familie. Also bei manchen Menschen hast du ja auch, das meine ich, meine Betonung im Fazit ist eigentlich auf diese Vorsilbe vor. Vorwissen, Vorgeschichte, Vorbeziehung. Das ist eine Person, mit der du schon ganz viel Bindung hast. Und dann kannst du dich nicht dagegen wehren, dass es dir wehtut, wenn so ein Satz kommt. Du bist vorgeprägt.
Na klar, man kann sich auch nicht dagegen wehren. Aber ich finde, man kann sich damit schützen, indem man es sich zugesteht, dass man in einem Feld schon weiter ist als die andere Person.
Ja.
Das ist mir sehr schwer gefallen über die Jahre hinweg, weil ich immer gedacht habe, okay, ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich habe immer gedacht, die anderen haben mehr Recht.
Ist es bei dir wie bei mir? Es würde sich anfühlen wie Arroganz, wenn du dir das zugestehen würdest?
Ja, ich will auf gar keinen Fall. Mir ist es ganz wichtig, einen anderen Menschen niemals abzuwerten.
Ja.
Deswegen erhöhe ich sogar eher die andere Person.
Deswegen sagst du manchmal Platon das Arschloch. Das ist eigentlich sehr respektvoll gemeint.
Ja, aber das ist ja was anderes. Da trete ich ja nach oben. Nach
okay.
Ganz oben.
Ja, ja, ja. Okay.
Wenn ich jetzt aber eine Person hätte, wo ich einfach schon sehe, sie hat gar kein Wissen oder hat auch sehr wenig erlebt.
Oder spezifisch in dem, was du weißt und erfahren hast, fehlt der anderen Person. Genau, ja. Das eine spezifische Puzzlestück.
Und dann kommt aber was anderes noch hinzu, und zwar, dass die andere Person sehr laut,
ja,
ihre Meinung äußert.
Und dominant und übergriffig.
Und dominant,
ja,
und übergriffig ist. Da merke ich mittlerweile, da würde ich mich jetzt schon sehr schnell schützen.
Ja.
Da kann ich mir zugestehen, dass ich weiter bin in, ja, bestimmten Bereichen. Und dann hat man auch wieder Seelenfrieden. Und dann tut mir das auch nicht mehr so weh.
Es ist halt noch ein Versuch, wenn du das so beschreibst, das intellektuell, rational dir als etwas zu erzählen, nämlich als ein Missverständnis. Und dann ist die Frage, ob das auch emotionale Auswirkungen hat, ob es dich davor schützt, trotzdem verletzt zu sein.
Ich würde ja wahrscheinlich die andere Person in den Arm nehmen. Ah. Wenn sie gerade die Scheidung hat. Und das ist jetzt nicht, weil ich keinen Konflikt möchte, sondern weil ich für mich innerlich weiß, die kann das alles noch gar nicht wissen. Die hat keinen blassen Schimmer, was sie da gerade sagt, wie sehr sie mir gerade wehtut. aber das ist kein Problem. Ich lasse das dann nicht an mich ran.
Ja.
Und ich weiß, sie ist gerade in einer Situation, wo sie einfach komplett irrationale Angst hat und unbeholfen ist.
Werde ich mir merken für die Zukunft, wenn du mich in den Arm nimmst, dass du vielleicht gerade eigentlich innerlich auf Seite schiebst, dass ich was gesagt haben könnte.
Aber verstehst du ja, diese Haltung dahinter?
Natürlich, ja.
Man hat dadurch eine unglaubliche Empathie.
Ja.
Man muss ein bisschen was einstecken, aber man lässt es nicht mehr so nah an sich ran.
Mhm.
Und ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, es hat manchmal 2-3 Jahre gedauert, aber die Person ist immer dann irgendwann mal später auf mich zugekommen und hat sich sogar für ein Verhalten dafür entschuldigt.
Ja.
Weil ich gesehen habe, hey, die geht gerade durch was durch, das habe ich schon hinter mir.
Genau. Und unter solchen Bedingungen könnt ihr euch eigentlich gegenseitig fast nur missverstehen.
Das Thema.
Misunderstandings.
Werbung.
Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so liebe Zoller Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15, Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Als ich in der letzten Folge gesagt habe, dass mich das Thema Missverständnisse interessieren würde, war das ja mehr bezogen auf das große Potenzial, die hohe Wahrscheinlichkeit, missverstanden zu werden, je mehr man redet und je pointierter man redet. Ich habe es eigentlich so wirklich auf alle möglichen Themen, auf unsere Folgen und so weiter bezogen. Und ich habe dabei nicht an aktuelle Ereignisse in deinem Leben, in unser beider Leben, aber dich betrifft es, glaube ich, nochmal viel direkter als mich. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Mich hat das Thema die letzten 6 Monate sehr intensiv beschäftigt. Ich habe eine Freundin, die hat von heute auf morgen aufgehört, mit mir zu sprechen. Und es ist im Oktober letzten Jahres passiert.
Also kann man sich zusammenreimen, was der Grund dafür war?
Es war nichts zwischen uns, sondern es war etwas, was in der Welt passiert ist.
Wovon sie ganz unmittelbar betroffen war.
Ich habe ihr sofort gesagt, ich bin für dich da.
Mhm.
Und habe ihr das direkt signalisiert. Aber sie hat trotzdem mich weggeschoben, weil ich in ihren Augen nicht genug dafür getan habe, um wirklich richtig da zu sein.
Jetzt rückblickend wissen wir, dass dieses Wegschieben, was du hättest machen sollen, wäre darüber hinweg dich zu setzen, ne? Und sie trotzdem quasi in den Arm zu zwingen und zu sagen, komm, das war das, was du nicht getan hast, was man wahrscheinlich auch verstehen kann, dass du das nicht. Also ich kann es verstehen.
Weil ich respektvoll war.
Ja.
Es war wirklich einfach eine respektvolle Geste. Ich habe ihr signalisiert, ich bin da.
Ja.
Und das mehr als deutlich.
Mhm.
Und wollte auf gar keinen Fall aufdringlich sein oder ihr zu verstehen geben, jetzt sei doch mal offen, dass ich für dich da sein darf.
Genau. Das ist nämlich auch sofort eine Gefahr, dass es sich dann wirklich umdreht, dass es kippt, dass deine Erwartung zum Zentrum wird, dass es auf einmal um dich geht. Hey, ich erwarte, dass ich für dich da sein darf. Komm her und lass das endlich zu. Und dabei geht es ja genau in so einer Geschichte eben nicht um dich, sondern um sie.
Und das ist mir sofort klar gewesen. Es geht nicht um mich und auch als sie relativ schlecht in meinen Augen schlecht mit mir umgegangen ist und ich am Anfang super wütend war, habe ich mich auch relativ schnell wieder zusammengerissen und wusste, okay, hier geht's aber gerade nicht um mich.
Ja.
Das ist etwas, was ich noch gar nicht verstehen kann, was viel größer ist als das, was ich bisher kenne und weiß. Also haben wir nochmal eine Geste gestartet und haben mir ein riesengroßes Geschenk gemacht mit einem Brief.
Ja.
Und haben ihr gesagt, hey, wir sind für dich da.
Wir haben uns kurz gefasst, keinen Roman geschrieben, wir haben einfach auf den Punkt gebracht, wir sind da und wir sind so oder so da. Ob du reden möchtest, worüber wir uns freuen würden, ob du nicht mit uns reden möchtest, ob du uns magst, ob du uns hasst, so oder so, wir sind da.
Und zu dieser Geste hat sie auch Danke gesagt, aber blieb komplett distanziert.
Genau.
Und ich habe das respektiert und habe gedacht, okay, ich verstehe gerade wahrscheinlich ganz vieles nicht.
Ja.
Und das ist der Prozess, der dann bei mir über Wochen und Monate losgegangen ist, dass ich gemerkt habe, okay, wir haben totale kulturelle Unterschiede.
Ja.
Wir haben auch aus unserer Vergangenheit, aus dem Erfahrungsschatz, wie ich mit Trauer umgehe, wie Verluste, wie ich damit umgegangen bin, ist ganz, ganz anders als ihr Umgang mit solchen Themen. Also kurz gesagt, mir war klar, das, was da jetzt gerade passiert, ist größer als ich selbst. Ich kann es nicht besser in Worte fassen. Das ist einfach dieses Gefühl, wenn man ganz viel versteht und man kann es noch nicht greifen.
Ja.
Weil man das, was man versteht, ist, dass man sau vieles noch nicht versteht.
Ja.
Und mir war klar, irgendwann mal wird ein Tag kommen und wenn der erst in 10 Jahren ist, wo wir wieder miteinander reden können und das vielleicht irgendwie ansprechen können. Und dieser Tag ist vor kurzem gekommen.
Ganz kurz, bevor wir jetzt auf Tour losgestartet sind. Und irgendwie hatte es auch dann wirklich so ein, also diese Versöhnung hatte natürlich mit dir zu tun und nicht nur mit ihr und ihrem Thema, sondern das war jetzt eure Freundschaft, eure Verbindung zueinander. Das war wirklich wie ein Kreis, der sich schließt, bevor bei uns dieses neue Kapitel anfängt.
Und es war komplett verrückt, weil sie auf mich zukam und gesagt hat, ich muss mit dir reden. Und ich direkt gesagt habe, ich verstehe alles.
Ja.
Auch wenn ich total wenig verstehe, aber ich verstehe alles.
Ja, ja, genau das ist es, was für mich an der Sache so interessant ist und was mit Missverständnissen zu tun hat. Manchmal können wir auf einer emotionalen Ebene Dinge verstehen, die wir aber eigentlich nicht erfahren haben und intellektuell beschreiben können, mit Worten greifen können. Ja.
Und dann lagen wir uns weinend in den Arm
und
hatten gegenseitig wahnsinnig viel Verständnis.
Ja.
Und das fand ich irgendwie so krass, dass das nochmal für mich ganz deutlich wurde. Zum Beispiel, wie sehr gehe ich davon aus, so wie ich groß geworden bin, wie ich aufgewachsen bin, meine Wertevorstellung, dass das für jeden ähnlich ist und dass das doch richtig ist, wie ich die Dinge sehe, weil ich bin doch so tolerant und so offen und ich merke immer mehr, nein, so funktioniert die Welt nicht.
Ja.
Wir können nicht davon ausgehen, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendeinen Begriff haben, ein Tier, nehmen wir eine Taube.
Ja.
Dass du und ich gleich über eine Taube denken.
Haben wir eine Sprachnachricht dazu.
Hallo, ich habe das gehört mit den Missverständnissen. Und da ist mir sofort eingefallen, ich habe ja auch unter anderem Linguistik studiert. Und die haben uns da erzählt, dass keine zwei Menschen dasselbe Konzept von einem Wort im Hirn haben. Also, dass jeder für ein x-beliebiges Wort halt ein bisschen ein anderes Konzept im Kopf hat. Ich dachte mal, naja, jeder weiß, was ein Stuhl ist, aber jeder stellt sich natürlich auch einen anderen Stuhl vor, wenn ich sage Stuhl. Und das finde ich schon mal sehr spannend, dass man sich einfach genauer ausdrücken muss.
Ich glaube sogar, dass man sich gar nicht genau genug ausdrücken kann und dass es nicht nur einzelne Worte betrifft, sondern ich meine, ich hätte irgendwann schon mal von Wittgenstein diesen Satz zitiert. Sinngemäß hat er gesagt, wenn ein Löwe sprechen könnte, dann könnten wir ihn trotzdem nicht verstehen. Als ich das nachgeschaut habe, dieses Zitat, bin ich auf noch eins in genau demselben Kontext gestoßen. Das sagt er da auch. Er spricht über Löwen und sagt, wir könnten uns nicht in sie finden. Ich finde es schön formuliert.
Ja, ich auch.
Wenn du eine Lebensrealität hast, die sich in jedem Detail von der anderen Lebensrealität unterscheidet. Du setzt einen anderen Fokus. Du befriedigst andere Bedürfnisse. Du befriedigst sie auf eine andere Weise. Du siehst Dinge, die der andere nicht sieht. Alle deine Sinne sind auf andere Dinge in der Realität, in der Welt geschärft als deine Sinne. man kann sich nicht miteinander verständigen, selbst wenn man dann dieselbe Sprache spricht.
Meinst du nicht, dass man dann miteinander reden kann? Weil ich könnte mir vorstellen, dass genau dieser Gedanke, was du gerade sagst, ne? So gehe ich oft durchs Leben, dass ich mir denke, ey, wir haben alle so andere Erfahrungen, so einen anderen Fokus auf bestimmte Dinge. Und meine Antwort darauf war immer, ich versuche zuzuhören.
Ja, das geht. Also ich würde deshalb nicht, genau was du mich gerade fragst, nicht den Umkehrschluss draus ziehen, dass man nicht miteinander reden kann. Man kann miteinander reden. Man kann vielleicht nicht mit einem Löwen reden, selbst wenn er Deutsch sprechen könnte. Vielleicht geht das nicht. Oder nur ganz rudimentär und dann braucht es ganz viel Zeit. Guck mal, in der Geschichte, die du gerade erzählt hast, Zeit ist ja ein super wichtiger Faktor, dass eine Entwicklung Raum hat, dass ein Prozess stattfinden kann.
Ich denke mir jedes Mal, man muss den anderen abholen. Und das vergessen ganz viele Leute. Und dadurch entstehen Missverständnisse.
Ja.
Also stellt euch das so vor, ihr redet, egal was ihr jetzt gerade studiert oder in welchem Job ihr seid oder was euer liebstes Hobby ist. Und ihr habt super viel Wissen angeeignet. Und dann fangt ihr an, mit einer fremden Person auf eurem Wissensstand mit der Person zu reden. Und die Person versteht gar nichts. Die versteht nur Nonsens.
Das ist das, was ich mit Vorwissen meinte in diesem Fazit, das ich im Intro schon gesagt habe. Vorwissen. Dein Vorwissen.
Ja. Und das gibt's ganz oft. Also wenn zum Beispiel, ich habe das selber gemerkt, als ich so in der Werbung angefangen habe. Und dann ist man so komplett drin, jeden Tag. Und dann habe ich mit meinen Freunden gesprochen. Und die gucken mich an. Präse? Was
ist
das?
Genau das ist mir passiert, als ich dich kennengelernt habe. Und du von Präse oder Präsi gesprochen hast.
Ja, und ich dann gesagt, ja, und ich muss noch den Joe fix und dann muss ich noch das und das. Und das sind jetzt die einfachen Wörter, ne? Aber gab noch viel, viel mehr. Und ich habe das die ganze Zeit einfach benutzt.
Ja.
Und mich hat keiner verstanden und es war auch überhaupt nicht interessant für irgendjemanden.
Das ist der Grund, warum dir keiner signalisiert hat, ich verstehe dich nicht, weil man sich sowieso gelangweilt hat. Und ich dachte, wann ist sie endlich fertig mit ihrer Jurfix-Präsi?
Und dann habe ich drüber nachgedacht, egal welches Thema es im Leben ist, dass man immer davon ausgehen sollte, dass es gut ist, den anderen erstmal abzuholen.
Ja, nur wo abholen? Ich finde es ganz edel von dir, dass du sagst, dass es deine Verantwortung ist, die Personen abzuholen, die dir zuhören.
Als ob ich das machen würde.
Ja.
Also natürlich sage ich jetzt gerade, das ist eine Idealvorstellung, das zu machen. Einfach, dass man es im Hinterkopf hat.
Ja.
Dass man ein bisschen interessanter erzählen kann und jemanden mitnehmen kann, wenn man weiß, die andere Person hat da vielleicht gar nicht die Ahnung jetzt.
Genau, und wenn du die andere Person bist, die zuhört, dann ist es schon ein bisschen mit deiner Verantwortung. Meine Mitverantwortung war es damals, als ich dich kennengelernt habe, irgendwann mal zu sagen, hör mal, wenn du das Wort Präsi verwendest, ich weiß nicht so genau, weil ich konnte mir zusammenreimen, dass es kurz für Präsentation ist. Aber es gab halt auch andere Wörter. Oh, eins fällt mir ein. Da wusste ich wirklich nicht, was es bedeutet. Und dann war es meine Verantwortung, irgendwann mal zu sagen, was heißt denn das? Ich muss mal deine Sprache checken. Telco. Da habe ich das erste Mal mich entschieden, zu sagen, du musst mich abholen. Ich verstehe nicht, was du sagst. Was ist eine Telco?
Eine Telefonkonferenz.
Na klar, logisch. Galligrü.
Ja, es ist gar nicht so attraktiv, ne? Wenn man die ganze Zeit so spricht.
Nein, nein. Wir kannten uns noch nicht lange. Ich war in der frisch verliebten Phase. Ich konnte sehr gut über dieses unattraktive Sprechen wegsehen.
Aber guck mal, es gibt doch auch so Leute. Ich hatte zum Beispiel so einen Dozenten, der hat von der ontologischen Differenz oder von anderen Sachen mit Leuten gesprochen. Zum Beispiel mit einer Schubklasse, die natürlich keine Ahnung von sowas hat. Und der hat sich daran aufgegeilt, dass er so viel weiß.
Das kann ich dir attestieren. Du hast dich durch die Verwendung von Präsi und Telco nicht aufgegeilt. Das war einfach Gewohnheit. Und ja, wenn du das mit dem vergleichst, wenn der sowas wie ontologische Differenz sagt, dann ist die Absicht oder die Message, die er damit sendet, eine andere.
Ja, der wollte immer sagen, ich bin schlau und mächtig.
Ja, genau. Es ist eine Ich-Aussage, eine Selbstaussage.
Er hat sich auch immer selber als Genie gesehen, hat sich auch so im Internet inszeniert.
Ja.
Ja, der war nie so, dass er andere Leute abholen wollte.
Mir hat in den letzten Wochen auf TikTok jemand eine Privatnachricht geschickt und der Kontext war diese PR-Berater-Videos, die ich da mache. Das ist ja Polit-Satire. Und er hat dann gesagt, könntest du ein Video machen, in dem du das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun mit Blick auf Populismus erklärst? Und nein, konnte ich nicht. Das ist ja auch nicht. Ich mache ja keine Erklärvideos. Tatsächlich, also bei dir kam es bestimmt im Studium vor, ne?
Ja, ja, ich kenne das.
Bei mir nicht. Bei mir höchstens angewandt, weil Schauspiel, ja, da haben wir immerhin zwei Ebenen. Das wäre ein Zwei-Ohren-Modell. die eigentliche Aussage und der Subtext. Bei uns wird immer vom Subtext gesprochen im Schauspiel. Was meinst du eigentlich damit? Und Schulz von Thun, dieses Vier-Ohren-Modell, macht vier Aussageebenen auf. Es gibt nicht nur einen Subtext, was du eigentlich emotional gerade damit meinst, sondern machen wir es mit irgendeinem Satz als Beispiel durch. Gib mir mal irgendeine Aussage.
Du bist ein Arschloch.
Danke, gib mir eine Beispielaussage, ich weiß. Okay, du bist ein Arschloch. Es gibt die Sachebene. Es gibt die das, Fakten, was man, die Fakten, das, was man daran einfach nur verstehen kann.
Ja.
Dann gibt es die Selbstaussage.
Ich bin kein Arschloch.
Ach, das ist für dich die Selbstaussage. Ich hätte als naheliegende Selbstaussage genommen, ich bin wütend.
Ah ja,
weil das
okay,
ist ja vielleicht ein Grund, warum man sagt, du bist ein Arschloch. Ja. Oder du hast mich verletzt oder so, ne? Mhm. Dann gibt es die Beziehungsebene.
Genau, dir kann ich es ja sagen.
Stimmt, das steckt mit drin, genau.
Ja.
Wir stehen in einem Verhältnis zueinander, in dem ich dir das sagen kann. Und unsere Vorgeschichte macht es sogar nötig, dass ich dir mal sage, dass du ein Arschloch bist. Sowas, also alles, was in so einer Aussage steckt, was es über die Beziehung zwischen dir und mir aussagt. Und die letzte Ebene ist der Appell, was du tun sollst. In fast jeder, eigentlich in jeder Aussage, kann man eine Appellebene ablesen.
Was ist es bei du bist ein Arschloch?
Hör auf, ein Arschloch zu sein, ganz einfach. Überdenke, was du getan hast, was du gesagt hast. Geh anders mit mir um. Und dieses Auffächern in vier Ebenen, seit ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, ich finde das ganz interessant. Wirklich, also es macht richtig Unterschiede bei mir. Wir haben doch auch jetzt in letzter Zeit, auch in dieser Folge, in der wir über Kommentare gesprochen haben, da habe ich das zum ersten Mal erwähnt, dieses Vier-Ohren-Modell. Für mich macht das wirklich was auf, wenn ich einen Kommentar lese und ihn nochmal auf verschiedene Ebenen abklopfe.
Bei mir auch, jedes Mal. Und ich gucke immer, was will mir die Person eigentlich sagen?
Ja.
Und vielleicht aus welchem Kontext kommt sie?
Genau.
Warum sieht sie die Dinge so, wie sie sie sieht?
Und wenn dein Dozent also vor einer Schubklasse steht und sagt, jo, das ist die ontologische Differenz, dann ist die erste Ebene, die Sachebene, scheißegal. Es ist sofort die Selbstaussage, ich bin ein Genie, ihr könnt mich eh nicht verstehen. Und die Beziehungsaussage, ich stehe weit über euch, ihr steht weit unter mir.
Ja, genau.
Und die Appellebene, fühlt euch schlecht, fühlt euch klein, bewundert mich, schaut zu mir auf.
Wir haben dazu auch eine echt gute Sprachnachricht.
Hallo ihr Lieben, erstmal vorweg, krass, dass ihr noch neben der Tour weiterhin den Podcast aufnehmen könnt. Wahnsinn. Ich fand die Tour übrigens sehr gut, ich war in Hamburg und fand auch euch sehr sympathisch und war froh, euch mal in echt zu sehen und nicht nur zu hören. Ja, ich habe einen Beitrag zu Misunderstandings. Ich finde, das ist auch irgendwie ein Shit-Move. Ich habe das ganze Buch noch nicht komplett durch, aber ich hasse das, wenn jemand sagt, ja, du müsstest doch eigentlich wissen, wie ich das meine und du kennst mich doch, wie kannst du denn sowas mir zumuten oder wie kannst du denn das von mir denken oder so. Und ich mir denke, also es gibt Konflikte und es gibt Missverständnisse, gerade weil ich nicht das denken kann, was andere in dem Moment denken. Und ich finde, das ist voll der Shit-Move, weil dann fühle ich mich scheiße, dass ich das nicht richtig geschlossen habe, was die Person sagt, obwohl es einfach ein Missverständnis war. Und ich denke mir so, warum habe ich jetzt die Verantwortung dafür?
Ja, das passt genau zu diesem Modell, weil es so, ich finde manche Sätze, sie nennt es einen Shit-Move, ich finde irgendwie ja, wir haben noch keinen Begriff dafür, vielleicht ein bisschen so ein Opfer-Shit-Move, dass man sagt, ey, warum immer ich, warum muss ich leiden darunter, dass du mich nicht verstehst, du müsstest doch eigentlich, in die Richtung tendiert es, ne? Aber was ich sagen will, ist, es gibt so Aussagen, die sind schon eindeutig auf einer dieser Ebenen dominant. Und das, finde ich, ist auf der Beziehungsebene ganz dominant. Die sachliche Ebene ist egal, die Selbstaussage ist zweitrangig, erstrangig ist wirklich diese Beziehungsebene. Du und ich, wir haben doch eigentlich eine Verbindung miteinander, eine Beziehung miteinander, in der du die Verantwortung dafür trägst, mich richtig zu verstehen. Vorwurf.
Meinst du, dass auch dadurch Machtmissbrauch entstehen kann, durch so eine Beziehungsebene?
Absolut.
Das
ich glaube, das kennen viele. Ich kenne das ganz stark, ja.
Ich kenne diesen Satz so gut, ne? Du müsstest ja eigentlich wissen, wie ich es meine. Ich habe das auch schon oft gesagt.
Ja.
Aber
wenn du sagst, ich müsste eigentlich wissen, wie du es meinst.
Genau. Und nee, aber es gibt so Situationen, so Menschen, da ist das so mit einer richtigen Bedingung.
Ja.
Und dann habe ich oft das Gefühl gehabt, okay, jetzt geht's richtig um Kontrolle. Mhm. Man muss diese Situation jetzt hier richtig kontrollieren. Und dass das über Jahre hinweg gut funktioniert. Also, dass du das eigentlich gar nicht mehr reflektieren kannst, wie die Bindung zu dieser Person ist.
Ja.
Du musst es ja schon wissen, wie die Person es meint.
Kontrolle ist das Stichwort dabei. Darum geht's. Das ist total zentral. Na klar. Guck mal, der Twist-Move, den nennen wir doch auch das bewusste Missverständnis. Es wird strategisch eingesetzt. Damit kontrollierst du, was der andere angeblich sagt. Oder vielleicht sogar, was abwesende Menschen sagen. Und du stellst es einfach falsch dar. Bewusst. Verdrehst Worte. Das ist quasi die offensive Methode, das einzusetzen, jemand anderem die Worte zu verdrehen. Und du kannst es auch defensiv einsetzen, wenn man dich nicht richtig versteht, halt zu kontrollieren und zu sagen, du musst mich doch aber richtig verstehen. Kennst mich doch.
Ich habe das halt ganz oft in so Kontexten erlebt, wenn die andere Person auch gar nicht Lust hatte, mit mir das Missverständnis auszuräumen.
Ja.
Oder den Konflikt. Ne? Mhm. Dass es dann alles so im Raum stehen blieb. Und so, du weißt doch schon, wie ich es gemeint habe.
Ja, dann bleibt es nicht mehr im Raum stehen, sondern wird alles dir rübergeschoben. Mhm. Das musst du jetzt tragen.
Genau.
Du musst wissen, du musst interpretieren, du musst entziffern. Ja.
Oder was ich auch erlebt habe, ist gut jetzt, ich will nicht drüber reden.
Ja.
Wenn man halt irgendwie anspricht, das haben wir uns da jetzt falsch verstanden, was ist los?
Mhm.
Und ich will irgendwie herausfinden, wie geht's jetzt der anderen Person? Können wir das irgendwie ausräumen?
Mhm.
Und dann, nee, es passt schon, ist das alles. Und dann bleibt aber diese Stimmung im Raum.
Mhm.
Und dann habe ich mich auch kontrolliert gefühlt, weil ich ja die ganze Zeit damit beschäftigt bin, dass es der anderen Person wieder gut geht.
Ja.
Aber sie sagt mir die ganze Zeit, ist gut jetzt.
Ich lerne was in letzter Zeit. Das hat total zu tun mit allem, worüber wir jetzt bisher gesprochen haben. Auch mit der Geschichte, die du eingangs erzählt hast, was Missverständnisse und diese Versöhnungsgeschichte, ne, der letzten Monate für dich bedeutet. Ich lerne gerade was. Ich habe es vorhin schon betont, Zeit geben. Aber manchmal halt mit Ansage vorneweg. Heißt, wenn ich sowas erlebe, ich fühle mich schuldig, ich habe irgendwie anscheinend verletzt und die andere Person will aber jetzt halt gerade, also vor allem, wenn dazu dann kommt, ich habe aber gerade nicht die Energie, ich habe nicht die Zeit, die Kraft jetzt auszudiskutieren, wir haben die Zeit nicht, jetzt zu streiten. Solche Sätze, ne?
Es tut mir leid, manchmal sage ich sowas, ja.
Du hast ja auch recht damit. Aber was ich zurzeit lerne, ist an der Stelle dann halt zu sagen, pass auf, ich will es klären und das muss nicht jetzt sein. Ist okay, wir lassen uns Zeit, aber wir greifen das nochmal auf, das ist mir wichtig. Ich will es wirklich klären.
Mhm.
Hm? Freut dich das?
Wollen wir zur nächsten Frage mal?
Ich habe was zu klären aus der letzten Folge.
Ja?
Ja, weil ich missverstanden wurde. Nicht schlimm, ich wurde total freundlich auf etwas angesprochen. Ich lese mal vor, ich habe eine geschriebene Nachricht bekommen.
Okay.
Hallo Matthias, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dir zu schreiben. Ich habe gerade Couple of Patients gehört und zu einer Stelle eine Frage. Du hast erzählt, dass es eine Person gab, die gesagt hat, Behinderte haben wahrscheinlich in einem früheren Leben was ganz Schlimmes gemacht, quasi um das zu verdienen. Bei allem Respekt vor spirituellen Freiheiten von Menschen, das ist etwas extrem Verletzendes und begegnet mir als behinderter Person bei weitem nicht zum ersten Mal. Ähnlich so Takes wie, du bist nur depressiv, weil du nicht genug bzw. falsch glaubst oder betest etc. Und dann fragt sie mich, warum genau hast du nichts dagegen gesagt, wenn es dir doch, wie ich finde richtigerweise, so schwer fiel? So habe ich das in der letzten Folge formuliert.
Ich habe echt damit gekämpft, sie in Ruhe zu lassen mit den Aussagen da.
Ja.
Und ich verstehe total, warum sie verstanden hat, dass ich gar nichts gesagt habe. So kann man das verstehen, wie ich es beschrieben habe. Und tatsächlich war die Situation damals so, du warst ja dabei, ne? Ich war frisch in diesem Freundeskreis und wir waren zum ersten Mal in dieser größeren Gruppe, es war ein Weihnachtsmarkt und wir sind, weil es kalt war, irgendwo in einen Café gegangen, haben da an einem Tisch gesessen. Es ging um alles Mögliche und sie hat, weil viele Fragen, neugierige Fragen an sie kamen, weil sie eben spirituell ist und so. Und sie hat eben davon erzählt, dass das so eine Weltanschauung ist, die sie hat. Und ich habe ja was gesagt. Ich habe angefangen, Streit mit ihr vom Zaun zu brechen, weil ich dagegen gehalten habe und gesagt habe, dass ich das schlimm finde, was da drin steckt, was das für Konsequenzen hat für Menschen. Und das war eher das, was ich meinte mit, ich musste mich irgendwann zurückhalten, weil ich nicht derjenige sein wollte, der in einer neuen Konstellation sofort sich von allen gemerkt wird als, okay, der sucht Stress, der macht die Stimmung scheiße. Das war es eigentlich, was ich da in der letzten Podcast-Folge beschreiben wollte.
Du hast auch die Stimmung scheiße gemacht, ne? Damals. Aber zu Recht, ich habe ja dann auch mitgeredet.
Mhm.
Ich hab's mit Empathie mehr versucht, du mehr mit Konfrontation.
Ja. Ich habe mir ganz viel von deinem empathischen Zugang abgeschaut, von dem, was du vorhin als Abholen bezeichnet hast.
Und ich bin inzwischen mehr auf Konfrontation aus.
Du bist auf Krawall gebürstet. Naja, aber ich habe mich einfach echt über ihre Nachricht gefreut und wie sie geschrieben hat, weil es eine Gelegenheit gegeben hat, ein Missverständnis nochmal klarzumachen. Das ist das, was ich meine, dass die Verantwortung nicht immer nur bei der Person alleine liegen kann, die spricht. Vor allem nicht, wir haben jetzt Folge 146, wenn wir immer eine Stunde miteinander sprechen und ja auch Spaß haben wollen und mit einem Zug durch manchmal schwierige Themen kommen wollen. Wenn da was dabei ist, wo man sich denkt, habe ich das richtig verstanden? Nachfragen. Das ist auch Teil der Verantwortung in der Kommunikation.
Oder sich vielleicht auch ein Missverständnis einzugestehen. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Mhm.
Vielen Dank für eure Live-Show gestern in Leipzig. Also es war wirklich amüsant und inspirierend. Und ja, ihr habt mir auch Mut gemacht für diese Sprachnachricht jetzt zum Thema Misunderstandings. Ja, wer entscheidet denn, was richtig und was falsch ist? Also Hauptsache, wir haben etwas verstanden und wir können ja auch ein Leben lang mit einer unbewiesenen Erkenntnis rumlaufen, einfach weil es sich dann für uns gut anfühlt. Und ja, ich habe allerdings gelernt, dass es in einer Diskussion ganz gut funktioniert, mal ein Misunderstanding einzugestehen, sozusagen als Peace Move. Kann man ja sagen, ah, sorry, dann habe ich dich falsch verstanden. Dann beruhigen sich die Gemüter und man kann dann weiter mit seiner falschen Erkenntnis leben. Das funktioniert ganz gut. Peace Moves wäre vielleicht auch so eine gute Fortsetzung für euer Buch. Also so als, ja.
Ich glaube, Peace Moves wird keiner kaufen.
Ich glaube auch.
Das ist viel zu brav.
Außer wir legen ein Peace-Symbol aus Scheiße als Coverbild aus goldener Scheiße. Aber dann werden sich wieder Leute drüber aufregen. Und es ist wieder englischer Titel.
Ich finde auch, dass sie echt recht hat mit dem Missverständnisse eingestehen, dass man auch mal falsch lag. Ich habe das total gelernt, dass wenn ich merke, ich verstehe irgendwas falsch, dass das absolut kein Problem ist, das offen zuzugestehen. Und dass das nicht bedeutet, wenn man jetzt über das Statusspiel nachdenkt, ne? Viele wollen es sich ja nicht eingestehen, weil sie wollen im Status oben stehen.
Genau.
Du bist aber nicht unten im Status, wenn du es dir eingestehst. Du bleibst eigentlich oben im Status. Das ist ja der Trick.
Exakt. Oder ich würde es so ausdrücken, ich meine, glaube ich, genau das Gleiche wie du. Wenn man davon ausgeht, nee, ich drücke mich immer unmissverständlich aus. Oder nee, ich bin so schlau und ich höre so wach zu, dass ich alles, was du sagst, exakt richtig verstehe. Das meinst du so, wie ich dich verstehe. Wenn man dieses Ego hat, erst dann kratzt es an deinem Ego. Und wenn du von vornherein mit einer Lockerheit durch die Welt gehst, ey, wir missverstehen uns sowieso alle ständig. Es geht gar nicht anders. Es ist permanente Missverständnisse, immer und überall. Weil sogar dieses, wir verstehen nicht mal dasselbe unter demselben Wort. Wir haben alle unterschiedliche Gefühle, Vorstellungen, Verständnisse vom selben Wort. Wenn du das so radikal auf alles, auf dein gesamtes Lebensgefühl überträgst, dann tut's nicht weh zu sagen, ah, habe ich dich missverstanden.
Wir haben ja mit sehr vielen internationalen Kunden zusammengearbeitet. Und du hast damals schon Erfahrungen in London gesammelt. Mhm. Ich nicht. Und mir war gar nicht klar, dass ich mit meiner Art, deutsch zu sein, ziemlich direkt bin. Ich bin sehr direkt, ich bin sehr offen. Und für
ein
mich
bisschen
ist
kroatisch. Weißt du, ich muss, wenn du das beschreibst, auch immer an, ich glaube, die zweite Folge denken, als wir über Dates gesprochen haben. Und du selber diese Worte aus deiner Familie, wie ihr miteinander redet, wie direkt ihr euch Sachen sagt, das hast du am Ende zusammengefasst mit kurze Wege. Und das, finde ich, trifft es genau. Deine Kommunikation ist oft kurze Wege. Du sagst, du bist ein Arschloch, statt hör
das
zu.
Das stimmt nicht. Bei den Kunden habe ich gesagt, sie sind ein Arschloch, mit freundlichen Grüßen. Nein, Quatsch. Aber zum Beispiel du hast
auf zur Telco.
Wir hatten einen Kunden aus England, der war so ein ganz krasser CEO in England, der ja schon einen sehr anderen Lifestyle hatte als wir. Der ist permanent golfen gegangen, war mit den Reichsten der Reichen unterwegs. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich mit dem kommunizieren kann. Ich habe gemerkt, der ist so eine andere Welt, die ich nicht kenne, die ich nicht fühle, dass ich immer gedacht habe, okay, ich bin das liebe Mädchen und sage ihm aber direkt, was die Probleme sind, wie wir die Sachen aufbauen können. Also ich war immer lösungsorientiert, aber ich habe direkt geschrieben.
Ja.
Und ich wusste nicht, dass man mit diesen Menschen aus London, wenn sie aus so einem, wie kann man das sagen?
Ach, Upper Class. Man kann sofort sich was darunter vorstellen.
Ja, aber richtige Upper Class, dass man auch ein ganz anderes Englisch verwendet. Also da muss viel ausgeschmückt werden. Es muss sehr höflich sein.
Oder subtil. Es geht manchmal nicht um Wortreichtum. dass du lange Sätze und rumschwafelst und so, die mögen es schon auch, wenn es knapp ist, aber halt eher unterschwellig andeuten, wie die Dinge sind. Ganz höflich dabei sein.
Ich habe jedes Mal gedacht, wenn er eine E-Mail geschrieben hat, geil, der findet uns so super. Und dann habe ich irgendwann mal gelernt, nee, ich muss das auseinandernehmen und eigentlich disst er mich komplett in dieser E-Mail. Aber die ist so höflich und so nett geschrieben, dass man eigentlich denkt, das ist ein Liebesbrief, aber in Wirklichkeit war es eine pure Vernichtung.
Ja.
Jedenfalls musste dann ein Meeting stattfinden. Mhm. Und ich war das erste Mal in meinem Leben so dermaßen überfordert, dass ich wusste, wenn ich dieses Meeting jetzt mache, werden wir danach nicht mehr diesen Kunden haben. Mhm. Weil der mochte mich schon. Der hat auch immer gesagt, it's different. Also es ist anders mit mir. Mhm. Und das hat ihm auch irgendwie gefallen. Ja. Das fand er gut. Aber es war ein Strategie-Meeting.
Ja.
Und da, wenn man so ein Strategie-Meeting mit einem Kunden hat, wenn man sagt, wo die Marke hinzugehen hat, da können auch mal beim Kunden selbst untereinander die Fetzen fliegen.
Genau.
Und dann bist du da hingefahren und hast das Ganze moderiert und hast es gemacht, weil ich gemerkt habe, ihr zwei habt euch sofort auf einer Ebene verstanden. Das fand ich sensationell. Du hast es sofort geblickt, was der für eine Sprache drauf hat.
Ja, für mich war das damals dann auch ein totaler Schlüsselmoment. Ich glaube, ich habe mich bis zu diesem Meeting noch überwiegend wie ein Hochstapler gefühlt. Wie ein Schauspieler, der in einer neuen Branche, in der Werbebranche, so tut, als hätte er darin schon ganz viel Expertise. Und das war für mich der Wendepunkt. Ab da habe ich gedacht, nee, es ist eigentlich in den Kompetenzen, die gefordert sind, an ganz vielen Stellen wirklich dasselbe.
Es ging so weit, dass kein Meeting mehr gemacht werden durfte, wenn Matthias nicht dabei ist. So krass war das. Und ich fand es toll. Ich fand es richtig gut, weil du das sehr gut geführt hast und du hast halt seine Sprache gesprochen. Und bis diesen ganzen unnötigen Missverständnissen, die ich mit ihm hatte, die hast du sofort erkannt, aufgelöst. Und ich war damals, heute wäre ich es nicht mehr, aber damals war ich total überfordert damit.
Ich habe, glaube ich, sogar erst durch deine Geschichten, wenn du von deiner Prägung in Hanau erzählt hast, ne, dass ihr mit US-Militär dort aufgewachsen seid. Erst das war für mich auch ein Schlüssel für meine Vergangenheit, dass ich so einen starken England-Bezug habe. Weil Krefeld zur englischen Besatzungszone gehörte, was für mich ja eigentlich im Alltag keine große Rolle gespielt hat. Aber hinzu kam, dass meine Mutter Englischlehrerin war. Mhm. Und dann diese Fahrten zur englischen Kaserne, um dort Bücher, englische Bücher für ihren Unterricht auszuleihen und so. Sie hat so von klein auf in meinem Leben mit England und englischer Sprache und Reisen nach England und so zu tun gehabt, dass ich das, diese Kultur und die Sprache und die Art und so einfach ganz früh schon mitgenommen habe.
Und auch dazu haben wir eine Sprachnachricht, wie es so ist, wenn man durch die Sprache ein Missverständnis hat.
Das Thema Missverständnisse beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile, weil ich bin in einer Beziehung mit einer Taiwanesin und sie spricht nicht gut Deutsch und ich spreche kein Mandarin. Das heißt, unsere Verkehrssprache ist Englisch. Und obwohl wir beide sehr gut Englisch sprechen, haben wir permanent Missverständnisse. Es ist teilweise unfassbar frustrierend, dass gefühlt, würde ich sogar sagen, ein Großteil unserer Streits nicht darauf basiert, dass wir uns irgendwie tatsächlich in unseren Meinungen unterscheiden, sondern wirklich, weil einfache Wortspiele oder Dinge, wo ich vielleicht aus dem Deutschen direkt ins Englische übersetze, das aber im Englischen gar nicht so funktioniert. Ihr hattet in der letzten Folge schönes Beispiel mit dem Begriff Caretaker. Habe ich auch schon falsch verwendet, auch in der Konversation mit ihr. Und es ist wahnsinnig frustrierend. Es ist wahnsinnig frustrierend. Und eines der schwierigsten Aspekte finde ich, wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht die gleiche Muttersprache teilt, dass man viele Diskussionen sehr lange und sehr ermüdend führen muss, bis man dann sich gegenseitig versteht. Das ist ja schon in der Muttersprache teilweise sehr herausfordernd, wenn man unterschiedliche Ansichten oder unterschiedlich geprägt ist. Aber das Ganze dann nochmal auf einer Behelfssprache zu machen, die eben nicht die Muttersprache von beiden Parteien ist, wirklich herausfordernd. Ich habe dafür auch für mich noch keine richtige Lösung gefunden, außer zu versuchen zu sagen, ja, ich akzeptiere das und ich versuche dort mit Geduld ranzugehen. Aber gerade in Streitsituationen ist das nicht unbedingt möglich, mit Geduld an Dinge heranzugehen. Und dann explodiert es viel, viel leichter. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass Streits dadurch auch gerne mal entschärft werden, weil man eben nicht vielleicht verletzende Worte verwendet, die man in seiner Muttersprache verwenden würde, weil man sie in der Verkehrssprache oder in der Behelfssprache halt eben nicht kennt und dadurch dann doch manchmal ein bisschen rationaler argumentiert. Das habe ich als positives Element auch erlebt, aber ja, gerade wenn es emotional ist, ist Rationalität oft schwer zu erreichen oder auch zu wollen. Das will man ja auch manchmal gar nicht hören. Und ja, Geduld ist da gefühlt für mich irgendwie die einzige Herangehensweise. Was Besseres ist mir da bisher noch nicht eingefallen.
Ich finde es so eine schöne Sprachnachricht, aber ich habe immer wieder über Strecken hinweg, in denen er beschrieben hat, wie sich's anfühlt, wie frustrierend es sein kann, mir vorgestellt, dass die beiden so klingen, wenn sie miteinander streiten.
You fucking, fucking, you bloody, you bloody, you bloody. Bastard, bitch, you, fuck you, fuck you, you, bloody, fuck you, bloody.
Ich liebe das Video.
Ne? Also ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob man einen Rat geben kann, was hilft bei so einem Streit, weil es dann ja konkreter werden müsste. Worüber genau wurde denn gestritten? Ich kann mir vorstellen, dass ein Video hilft. Ich fand es jedenfalls richtig toll, das zu sehen. Ich habe schon mal Esther Perel erwähnt. Dass ich sie insgesamt mit dem, was sie schreibt, für Bücher schreibt, Mating in Captivity zum Beispiel oder dem Podcast, den sie da hat, dieser Paartherapie-Podcast, der heißt Where Should We Begin? Ich finde es wirklich toll, wie sie Dinge auf den Punkt bringt und sie redet ja ganz viel natürlich über Kommunikation und Missverständnisse. Und jetzt habe ich letztens wieder ein neueres Video gesehen, in dem sie in einem Interview sagt, dass man aus dem Streiten, aus dem Kämpfen in die Verbindung miteinander kommen könnte, dass das ja eine neue Zielsetzung ist.
Und wie macht man das?
Sie sagt, indem man sich darüber Gedanken macht, nicht worüber man streitet, sondern wofür, was will man eigentlich erkämpfen, worum geht's beiden?
Das ist gut.
Und da hat sie gesagt, ja. Es gibt eigentlich nur drei Dinge, die immer wiederkehrend sind, um die man in der Beziehung miteinander streitet. Das eine ist Macht, das zweite ist Vertrauen und das dritte ist Wertschätzung. Das sind eigentlich die Dinge, um die man berechtigterweise streitet miteinander. Also ich finde es auch berechtigt, um Macht zu streiten, ne? Für Macht zu streiten, weil man sich doch auch gegenseitig ermächtigen will. Es heißt nicht eine herabwürdigende Macht, dass ich Machtmissbrauch dann damit ausüben will, sondern einfach, ich will, dass du Macht in bestimmten Dingen hast, du willst, dass ich Macht in bestimmten Dingen habe. Das ist etwas, wofür wir streiten können. Und das ist nur das eine Beispiel. Ich glaube, die anderen sind sogar selbsterklärender. Man kann darum streiten, ey, vertrau mir. Und ey, ich krieg nicht genug Wertschätzung. Das liegt eigentlich ganz oft drunter, wenn man über was völlig anderes, oberflächlicheres streitet und sich da in die Haare kriegt.
Meinst du, ich habe gerade überlegt, dass alle drei Dinge, also Macht, Vertrauen und Wertschätzung, dass das in jeder Beziehung gleichwertig ist? Oder ob zum Beispiel Vertrauen ersetzt, also dass man gar nicht um Macht streiten muss, dass es zum Beispiel dann in einer gut funktionierenden Beziehung eher um Vertrauen geht.
Ja.
Und um Wertschätzung.
Absolut. Also das Video, ich hänge euch das auch in die Shownotes, da ist es genauso. Derjenige, der mit ihr spricht, fragt sie und sagt, naja, es ist doch schon so, dass in ganz vielen Beziehungen um Macht gestritten wird und er framet alles, was er dann in seiner Frage stellt, mit Macht, mit dann muss man mal nachgeben und sich unterordnen, weil man Unrecht hat.
Also zum Beispiel, ich habe das öfter, wenn ich mit Freundinnen rede, dann geht's immer so um die Machtmoves, ne? Ja. Also so antworte so und so viele Tage nicht.
Ja, ja, ja.
Lass die Person links liegen, mach das so und so.
Ganz genau, ja.
Und ich denke mir, sobald das jemand bei mir anwendet,
ja,
ist die Person raus.
Ja.
Das ist bei mir so ganz, also.
Und warum kannst du es in einem Satz auf den Punkt bringen, was die Person dann für dich repräsentiert, wenn sie sich so verhält?
Ich habe es noch nie erlebt, dass ich eine Person kennengelernt habe, die wirklich weit und reif ist und interessant und die noch solche Moves macht.
Aha.
Also das passt irgendwie nicht zusammen. Sobald ich irgendwie erkenne, ich lerne eine Person kennen und die wartet immer bewusst ein paar Tage ab, antwortet nicht, lässt Dinge stehen, dann merke ich schon, ah, das wird nichts. Das wird so seltsam kompliziert.
Ja.
Und wir sind auf anderen Ebenen.
Siehst du? Und das alles genau, wie du es gerade beschreibst, kann man auf einen der anderen Werte schieben, nämlich auf Wertschätzung. Es fällt dir doch schwer, auf Augenhöhe mit jemandem umzugehen, jemanden gleich wert zu schätzen, wenn du das Gefühl kriegst, du spielst noch unreife Machtspiele. Komm hoch auf Augenhöhe und wenn nicht, wenn du weiter solche Sachen machen musst, dann fällt es mir schwer.
Ey, genau das. Ne? Ohne Scheiß.
Und genau in dem Videobeispiel geht es so weiter, dass er dann sagt, man muss sich ja manchmal unterordnen, weil der andere Recht hat und man hat selber Unrecht. Und dann kann sich eine Dynamik einschleichen, in der man irgendwann immer derjenige ist, der Partner ist, der weniger sagt, dessen Wille weniger zählt und so. Er formuliert das alles in Machtbegriffen. Sie benennt es und sagt, naja, aber du verrätst dich ja selber. Also alles Macht gerade. Man kann das alles anders formulieren. Man kann alles auf Vertrauen formulieren. Dass eine Person immer mehr Angst hat in einer Beziehung, den Partner zu verlieren oder die Partnerin. Und die andere Person hat mehr Angst, sich selbst zu verlieren. Und daher kommt dann auch diese Dynamik, dass einer mehr sagt, was alles zu geschehen hat, mehr bestimmt, wo es lang geht in der Beziehung. Und der andere ordnet sich mehr unter. Weil ne, derjenige, der sagt, so und so hat es zu sein, das und das machen wir, das ist die Person, die mehr Angst hat, sich selbst zu verlieren und deswegen immer darauf Wert legt, zu entscheiden, was geschieht. Und die andere Person hat mehr Angst, den Partner zu verlieren und macht deswegen viel mehr mit. Dieses Angst zu verlieren ist ein Vertrauensthema. Mhm. Also auf diesen drei Begriffen kann man seine Streitthemen, glaube ich, ganz gut durchspielen und gucken, dass man da weiterkommt.
Das finde ich sehr smart. Ich glaube auch, dass so Vertrauen das neue Machtthema ist, weil wir immer mehr Vertrauensverlust haben.
Oh ja.
Und ich merke ja auch, ich habe eine richtige Sehnsucht danach, mal so wieder so echtes Vertrauen so im Alltag zu spüren. Das hat man nicht mehr so oft. Ich merke immer, wenn ich dann Leute treffe, die das gut können, die sind toll. Die haben was ganz Besonderes.
Du hast wirklich recht damit. Das ist auch gerade noch ein neues Fazit für mich. Zwischen uns beiden kriege ich Missverständnisse wirklich oft super gut in den Griff, indem ich mich darauf besinne, dass ich dir vertraue, dass du mir nichts Böses willst. Wie diese Sprachnachricht, die eine geschickt hatte, mit dem, eigentlich müsstest du doch wissen, wie ich es meine. Und dann steckt ein Vorwurf drin. Ne? Mhm. Wenn wir beide Missverständnisse miteinander haben und bei mir kommt an, irgendwie interpretierst du mich gerade böswillig. Irgendwie verdrehst du mir gerade die Worte im Mund. Es wird sofort besser und wir streiten sofort angenehmer, konstruktiver miteinander, wenn ich mich dran erinnere, Quatsch, warum solltest du? Du vertraust mir, ich vertraue dir.
Manchmal will ich dich einfach besiegen.
Das stimmt. Und dann interpretierst du mich wirklich bewusst böswillig.
Nein, Quatsch. Das ist mein Fazit.
Macht es das neue Vertrauen?
Ich merke, ich bin heute nicht in der Verfassung, um noch so einen richtig guten, schönen Gedanken zu formen. Ich hätte auch gerne schon ein Thema für eine neue Folge gehabt, aber ich muss noch mal ein bisschen nachdenken. Jetzt
und
zwei,
schlafen
drei Tage.
Und Ostern jetzt erstmal genießen.
Ja, ich gehe morgen mit meiner Mama in den Pflanzenmarkt und dann einfach nur Ruhe und einfach auch mal sacken lassen, welcher Wahnsinn uns da in den letzten drei Tagen entgegengekommen ist. Also im positivsten Sinne überhaupt. Das ist alles
nicht, dass
verrückt.
Man dich missversteht, dass du findest, das waren alles Wahnsinnige.
Ja, das war krass.
Ja.
Ja. Hast du noch eine Sage?
Ich habe eine kleine Sage, eine Liebesgeschichte. Leider gehen Liebesgeschichten in der griechischen Mythologie fast nie gut aus.
Weil die auch alle immer nur miteinander rummachen. Und weil die nicht auch mal verzichten können.
Doch, also genau darum geht's in dieser Geschichte.
Okay.
Ein Liebespaar namens Kephalos und Prokris. Und die beiden haben so eine richtige, kitschige Liebe seit klein auf. Also die haben sich schon als Kinder kennengelernt, waren enge Freunde und dann als Jugendliche war da sehr schnell Liebe und enges Vertrauen. Und als sie alt genug waren zu heiraten, haben sie sich eben auch wirklich abgesprochen, gesagt, wir kennen uns so fantastisch gut, lieben uns, schätzen uns und wir wissen sogar schon um so ein ganz wichtiges Geheimnis für eine tolle, lange, stabile Beziehung. Wir geben uns gegenseitig Freiraum. Wir haben unsere jeweiligen Welten.
Hattest du sowas? So eine Kinderfreundschaft?
Nee. Hattest du sowas?
Ja.
Und ist daraus eine Beziehung mal geworden irgendwann?
Das sind Dinge, die kann ich nicht im Podcast erzählen, aber ich kann euch sagen, es war ein bisschen wie im Film. Ja.
Wie schön.
Erzähl mal weiter.
Kephalos hat zum Beispiel seine eigene Welt, in der er jeden Morgen jagen geht. So früh, dass die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist. Und er strengt sich bei dieser Jagd jeden Morgen halt an. Er rennt und dabei schwitzt er viel. Er ist ein Schwitzer. Und deswegen klettert er jeden Morgen, das ist dann sein Ritual, auf einen Hügel, macht sich nackig und ruft den Wind. Also alles Mögliche ist ja personifiziert von Göttinnen und Göttern in der griechischen Mythologie. Den Morgenwind nennt er Aura und ruft immer, Aura, komm und kühle mich.
Klingt wie ein Typ aus Friedrichshain.
Ja, genau so einer, so mussten dir vorstellen.
Mhm, okay.
Aber Jäger dabei noch.
Mhm.
Es gibt die Göttin der Morgenröte. Das ist eine der poetischsten Figuren in der griechischen Mythologie. Sie wird die Rosenfingrige genannt, die Safrangewandete. Man hat so die Farben und das Gefühl zu ihr direkt durch diese Begriffe, ne, vor Augen, wie sie sich wohl anfühlt, wie sie klingt, wie sie wirkt. Ich habe schon mal von ihr erzählt, sie ist verflucht, dass sie sich ständig in sterbliche Männer verlieben muss, aber immer unglücklich.
Die klingt wie eine aus Charlottenburg.
Ja, genau. Also, der Friedrichshainer Kephalos und die Charlottenburgerin Eos, die Göttin der Morgenröte, da bahnt sich was an, aber wirklich nur einseitig. Sie sieht ihn morgens, weil er mal noch länger dasteht und die Sonne schon aufgeht. Und dann sieht sie ihn nackt auf dem Hügel stehen und verliebt sich. Und sie sucht über lange Zeit, über Wochen und Monate dann immer seine Nähe, kommt zu ihm. Braucht man Fantasie, ne? Weil sie ist gleichzeitig die aufgehende Sonne, der Morgen, die Morgenröte. Aber sie ist auch eine Frau. Sie ist eine Person. Sie kann also zu ihm gehen, mit ihm abhängen, sich neben ihn setzen, wenn er da morgens dann sich wieder anzieht und kurz verschnauft, bis er wieder weiter jagt. Und sie redet mit ihm und macht das auch auf die Freundschaftsschiene. Also da geht noch nichts zwischen den beiden. Eines Tages will sie es dann aber und sagt, willst du nicht mit mir noch kurz den Morgen genießen in meinem Bett? Kommst du mit? Ziehst dich wieder aus? Macht's sehr klar. Und er sagt, nein, Eos, das kann ich nicht. Ich bin treu. Ich habe meine Prokris. Der gehe ich nicht fremd. Und da sagt Eos, bist du dir sicher, dass sie dir nicht fremd geht? Und zuerst sagt Kephalos, nein, wir haben, also das ist völlig klar zwischen uns, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, da passiert nichts. Aber sie sät diesen Zweifel in ihm und sagt ihm, hey, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, check doch mal. Ich sag dir wie, du verkleidest dich, machst ein bisschen einen anderen aus dir, sagst ihr vorher, ich gehe mal auf Reisen und dann kommst du als Fremder, verkleidet mit Bart, anderen Augenbrauen und so zu ihr und verführst sie und guckst mal, ob sie sich auf dich einlässt. Und genau das macht er. Die Geschichte ist so, ja.
Ich stelle mir das so vor wie bei Undercover Boss mit Detlef von Soest.
Genau. Also ich bin nicht Kephalos, ich bin Kephalos.
Ja, genau. Man sieht sofort.
Ich bin nicht aus Friedrichshain. Genau. Genau.
Ja.
Nein, du musst dir die Geschichte so vorstellen, sonst funktioniert sie nicht, dass die Frau Prokris in ihm nicht ihren Mann erkennt und sich trotzdem in ihn verliebt, weil das Wesen ja dasselbe ist. Und deswegen trotzdem seinem Charme erliegt und sich von ihm küssen lässt und da in dem Moment enttarnt er sich und sagt, ha, du gehst mir fremd, ich bin's. Und das ist natürlich für sie der eigentliche Verrat. Also da finde ich, liegt das Missverständnis in dem Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kontrolle ist schon kein Vertrauen mehr. Also Kontrolle ist schon Vertrauensbruch. Wenn ich kontrollieren muss, dann vertraue ich dir ja schon nicht mehr. Nach der Logik entscheidet sie auch und sagt, es ist aus zwischen uns. Du hast das gemacht, du hast mich verarscht und dann verführt. Du hast es drauf angelegt, mich als untreu dastehen zu lassen. Wir sind geschiedene Leute. Sie trennen sich und Prokris macht erstmal eine Trotzaktion. Sie geht nach Kreta, da herrscht König Minos, der ist ein sehr guter Liebhaber, sehr empathisch, lässt die Frauen, mit denen er was hat, total sie selbst sein und sich selbst erfahren. Und mit dem schläft sie, aus Trotz. Der hört sich ihre Geschichte an, mit seiner Empathie, und sagt dann zu ihr, hör mal, ich verstehe, was bei dir los ist. Du machst gerade einfach nur einen Rachetrip und du willst jetzt mit so vielen Männern wie möglich schlafen und so. Das verstehe ich alles. Aber das musst du doch gar nicht. Wenn du wirklich Genugtuung willst nach der Aktion, dann musst du dich auch verkleiden und ihn auch verführen. Du musst einfach wirklich Tit for Tat machen. Und genau das macht sie. Und sie verkleidet sich auch als Mann. Und kommt als Mann zu Kephalos. Kephalos verliebt sich in diesen Mann. Hat was mit ihm. Sie enttarnt sich und sagt, zack, ich bin's. Du bist ja genauso. Du fällst ja auch drauf rein. Und auch, weil du in mir das Wesen, unsere Liebe gespürt hast. Wir lieben uns doch, müssen doch nicht so einen Scheiß machen. Wir müssen uns doch nicht kontrollieren. Wollen wir wieder zusammen sein? Und er sagt ja. Und damit haben sie eigentlich ein Happy End. Eigentlich könnte man hier aufhören. Aber es geht leider so weiter, dass Eos das natürlich beobachtet. Und er kehrt wieder zurück zu seinem alten Ritual, immer morgens auf dem Hügel zu stehen, Aura darum zu bitten, ihn zu kühlen. Und sie denkt sich, boah, nee, das ist nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Ich zerstöre das. Verkleidet sich als Bauernrüpel und kommt zu Prokris und sagt, ich weiß, es geht mich nichts an, aber ich kenne deinen Mann und ich sehe, dass der immer morgens nackt auf dem Hügel steht und eine Frau ruft. Der ruft immer, Aura, Aura, komm her. Ich glaube, der geht dir fremd. Wollte ich dir nur sagen, wenn du es blöd findest, dass ich es dir gesagt habe, vergiss es gleich wieder, aber es ist ja immer peinlich, wenn die Frau es nicht weiß und der ganze Rest des Dorfes weiß Bescheid. Wollte ich dir nur stecken. Und wieder entscheidet sich Prokris für Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sie wacht auch mal so früh morgens mit auf und verfolgt Kephalos und sieht, wie er auf den Hügel klettert und sich nackt auszieht und Aura ruft. Und sie missversteht es und ist so getroffen davon, dass sie denkt, er betrügt sie. Ihr wird schwindelig, sie hält sich an einem Zweig fest von dem Gebüsch, wo sie sich versteckt hat. Der knackt. Kephalos denkt, oh, ein Tier, ich habe heute noch keins gefangen, dreht sich um, wirft seinen Speer und trifft seine Frau und geht noch zu ihr und während sie stirbt, sagt sie, Kephalos, betrüg mich doch bitte nicht mit dieser Aura. Und Kephalos sagt, was redest du, das ist der Morgenwind, ich lass mich abkühlen. Aber da ist es leider zu spät.
Okay, du hast jetzt eine Geschichte zum Ende gebracht. Mhm. Darüber könnten wir eine ganze Folge machen.
Ja, ich habe auch gedacht, das geht in Trust Issues mit rein, in Jealous Hearts.
Komm, wir machen als nächste Folge Trust Issues.
Haben wir schon.
Echt?
Ja, ja.
Haben wir schon mal über Control gesprochen?
Ja, Control Freaks hatten wir auch schon, Iris.
Scheiße.
Wir hatten über Vertrauen. Passt auf.
Wir sind auserzählt.
Ja.
Tschüss.
Nein, sind wir ja nicht. Wir wünschen uns von euch neue Scheißprobleme. Shit-Move der Woche, Post vom Arschloch oder Rache ist Kreativgeschichten, das können wir ja schon mal sagen. Und Themenvorschläge von euch nehmen wir auch immer gerne entgegen. Die machen wir dann entweder sofort, weil es bei uns einen Nerv trifft, oder wir schreiben es auf die Liste und kommen bald darauf zurück. Wir sagen im Laufe der Woche in der Instagram-Story, was die nächste Folge sein wird. Bis dahin, teilt gerne diese Folge, wenn sie euch gefallen hat.
Abonniert uns und vielen Dank für alles. Und ich hab euch lieb und habt eine gute Woche.
Ich euch auch. Macht's gut. Tschüss.
Fucking mother bloody fuck bitch.